Damen und Herren, darf ich recht herzlich begrüßen.
Ich darf ankündigen, die Prüfung steht ins Haus. 26.06. werden wir hier zur selben Uhrzeit an diesem Ort eine Prüfung abhalten. Im Hinblick auf das Thema der Lehrveranstaltung und auch im Hinblick auf das, was ich ganz besonders das letzte Mal herausgestellt habe, nämlich den Aspekt des Nichtwissens, dürfte klar sein, dass eine Prüfung in einem solchen Rahmen oder zu einem solchen Thema selbst irgendwie so ein Versuch sein wird, mit der Oszillation zwischen Wissen und Nichtwissen umzugehen. Das heißt, es irgendwie sinnvoll für das, was ich damit tun muss, aber ganz besonders sinnvoll für das, was ihr ja, daraus ziehen wollt oder könnt, das irgendwie zu bewältigen. Ich habe im Hinblick auf frühere Prüfungen verschiedenste Probleme in diesem Zusammenhang gelernt oder bin darauf gestoßen worden, bin noch immer nicht zu einer für mich befriedigenden Lösung für diese Probleme gekommen. In dem Sinn wird auch diese Prüfung wieder so etwas wie einen Versuch darstellen, nämlich einen Versuch. Nämlich den Versuch, einfach wirklich in kürzest zur Verfügung stehender Zeit, 1,5 Stunden, so etwas wie philosophisches Problembewusstsein bei wahrscheinlich, mehr als 100 Leuten irgendwie festzustellen. Ne? Das heißt, es wird zwar nicht in dem Moment festgestellt werden oder in diesen 1,5 Stunden, aber ihr sollt es zumindest in irgendeiner Art und Weise so ausdrücken, dass ich es dann feststellen kann im Weiteren. Das dürfte klar sein, dass das problematisch ist und mit einer ganzen Menge von Wenn und Abers verbunden ist. Jedenfalls möchte ich dieses Mal versuchen, das vielleicht so, irgendwie so anhand von kleinen Essays zu bestimmten Begrifflichkeiten festzustellen. Begrifflichkeiten, die eben hier in dieser Lehrveranstaltung zentrale Rolle gespielt haben, die ich immer wieder erwähnt habe, immer wieder herausgestellt habe und zu denen ihr im Zuge dieser Prüfungsarbeit vielleicht sowas wie erstens mal einen kleinen Problemaufriss verfasst, wo ihr mir mitzuteilen versucht, dass ihr meine Sicht der Dinge irgendwie verarbeitet habt, also mitbekommen habt und auch irgendwie nutzbar gemacht habt im weitesten Sinn und wo ihr dann vielleicht auch die Gelegenheit habt, darüber hinaus, eigene Ansichten zu dieser Problematik oder auch eigene Beiträge, Kritikpunkte, Einwände und so zu thematisieren. Also wo es jetzt nicht streng formal um eine Abfrage geht, sondern schon sowas um eigene Denkarbeit, die sich allerdings ganz explizit an dem abarbeiten soll, was ich hier geboten habe. Sprich, was ich im Hinblick auf diese spezifischen Begrifflichkeiten geboten habe. Also ich greife eine, nur um das zu verdeutlichen, heraus, die ich immer wieder erwähnt habe. Eine solche Begrifflichkeit, diese Korrelation von hochspezialisierter Nachfrage, Angebot. Im Hinblick auf Wissen, im Hinblick auf Arbeit, im Hinblick auf all das, was man sich darunter vorstellen kann. Also das wird einfach irgendwie so lauten, erläutern Sie den Begriff der Korrelation von hochspezialisierten Wissensangeboten und Wissensnachfragen. Und ich sage jetzt mal, es wird vielleicht 5 solche Begrifflichkeiten geben, wo zu jeder sowas wie ein halbseitiges, kurzes Essay verfasst werden soll. Ja. Bitte. Ja, das ist immer dieselbe Geschichte. In dem Moment, wo ich das natürlich von vornherein
wirklich mache, dann kommen nur mehr 50% zur schriftlichen Prüfung. Also insofern gibt es jetzt mal, ich glaube jetzt ist vorgeschrieben, 4 Prüfungstermine. Und zwar eben noch in diesem Semester, also am 26.06. und die nächsten dann im nächsten Semester. Ich glaube bis Ende November ist jetzt die Prüfungsfrist angesetzt, was ich mitgekriegt habe. Das heißt, im nächsten Semester wird es dann noch 3 Termine geben und das seien zunächst einmal die bitte von euch primär ins Auge zu fassenden Termine. Wenn es dann irgendwelche Probleme gibt, weil jemand berufstätig ist oder weil jemand sonstige Gründe hat, naja, sicher wird man darüber reden können. Aber zunächst einmal bitte, auch im Hinblick darauf, dass es extrem schwierig ist, dann noch halbwegs faire, gerechte Benotungen vorzunehmen, wenn die Hälfte schriftlich und die Hälfte mündlich vorspricht.
Bitte. Na, vielleicht haben Sie es eh schon gesagt, aber müssen wir uns per E-Mail anmelden oder einfach nur...
Nein. Okay. Also einfach am 26. hier auftauchen.
Gibt es auch noch das Buch, was Sie haben?
Richtig, das ist ein wichtiges Thema. Ja, jetzt hat es leider bei der Druckerei, das sollte schon lange heraus sein, es hat aber leider bei der Druckerei da Verspätungen gegeben. Ich hoffe, die nächste Woche entfällt ja, da ist Pfingsten, aber ich hoffe, in der übernächsten Woche dann das Buch zur Hand zu haben. Werde es auch hier anbieten. Also es wird es zum Hörerpreis bei mir auch zu erwerben geben. Allerdings, es ist über 300 Seiten Buch, also es wird realistischerweise nicht mehr viel Sinn machen, das noch vor der Prüfung zu lesen oder einfach nicht möglich sein, das noch vor der Prüfung zu lesen. Also insofern, es gibt eben diese Mitschnitten dieser Veranstaltung im Internet herunterladbar. Für alle die, die sich halt doch aufs Buch stützen wollen, gibt es dann eben die Herbsttermine, würde ich sagen. Ja. Sonst noch Fragen?
Wie heißt das Buch?
Zu viel Wissen.
Zu viel Wissen.
Ja.
Ich habe jetzt nicht sicher, stellen Sie 6 Themen. Und es kriegen die Personen unterschiedliche von diesen 6 Themen oder
nein.
Jeder die 6 Themen und dazu je eine
halbe Seite? Ich würde sagen, es sind vielleicht dann auch nur 5 oder sogar nur 4. Also das muss ich mir noch ein bisschen, je nachdem wie breit, was sich da so anbietet. Aber die kriegt jeder, ja.
Und wie viel wird dieses Buch kosten?
Das muss ich, also es kostet im offiziellen Ladenpreis 29 Euro. Allerdings bei mir wird es, sage ich mal, da muss ich noch beim Verlag auch rückfragen, was da möglich ist und so. Das wird sicher um 5 Euro oder sowas billiger sein. Ja. Gut. Dann will ich vielleicht den Aspekt, den ich das letzte Mal herausgestellt habe, den Aspekt des Nichtwissens heute noch einmal an einem eher mit dem Themengebiet Wissen assoziierten Phänomen deutlich machen, einem Phänomen, auf das ihr, so nehme ich an, alle hinarbeitet, nämlich dem der akademischen Grade und Titel. Ja. Also das, was ein Akademiker im Allgemeinen vor seinen Namen in Form von 2 Buchstaben oder 3 Buchstaben oder so hinschreibt, um zu signalisieren, dass er über Wissen verfügt. Schon diese Anspielung auf die Abkürzung DR oder MAG oder ähnliches, ne, weist darauf hin, dass es sich dabei um einen, naja, doch geplanten Umgang mit Nichtwissen handelt. Ne? Also eine Abkürzung, eine Abbreviation ist nichts anderes als eine Kurzform von einem Begriff, der ein bestimmtes Wissen darstellt. DR steht für Doktor, ne? Und der Doktortitel selbst ist natürlich eine Abkürzung seinerseits für das Wissen, das Akademiker, Akademikerinnen im Zuge ihres Studiums erwerben. Dürfte klar sein. Und wozu dient dieser Titel, wozu dient diese Abkürzung? Eben um, ich greife ein Beispiel heraus, um zum Beispiel Personalchefs im Rahmen von Bewerbungsgesprächen zu signalisieren, dass hier ein bestimmtes Wissen im Spiel ist, dass ein bestimmtes, dass eine Person ein bestimmtes Wissen erworben hat, eben weil es 4, 5, 6 Jahre an einer Universität studiert hat und eben über dieses Wissen verfügt. Der Personalchef braucht dann dieses Wissen in der Regel nicht mehr abfragen. Er hat Zeit, sich mit den sonstigen Aspekten des Bewerbers oder der Bewerberin zu befassen, die vielleicht für sein Unternehmen über das akademische Wissen hinaus noch wichtig sind. Also so dargestellt eine sehr sinnvolle Sache, die natürlich in einer bestimmten historischen Epoche höchste Relevanz gehabt hat und auch sehr, oder sagen wir mal, relativ klaglos funktioniert hat. Doktoren waren oder sind es natürlich auch bis zu einem gewissen Grad heute noch Wissensträger, Doktorinnen, auch Magister, Magistras oder Magisterinnen, wie auch immer, Magistre, wie auch immer. Das heißt, doch recht umfassendes Wissen, nämlich all das, was eben einem normalen Universitätsstudium erworben wird, wird zusammengefasst, operabel gemacht und unter eine bestimmte Formel gesteckt oder einen Titel gesteckt, um eben als solches dann zum Beispiel am Arbeitsmarkt die Chancen auf einen Erwerbsarbeitsplatz zu erhöhen. Ein, wenn man das so nennen will, strategischer Umgang mit Nichtwissen. Strategisch ist jetzt natürlich erklärungsbedürftig, weil einen akademischen Titel hat ja niemand, zumindest so viel wir das wissen, niemand erfunden in der Absicht damit, einen bestimmten Wissensstand zu signalisieren. Ein solcher strategischer Umgang mit Nichtwissen ist entstanden. Die Gesellschaft hat sich über viele Trial-and-Error-Versuche hinweg darauf geeinigt. Das hat sich irgendwann einmal als günstig erwiesen, jemanden als Doktor zu bezeichnen, und das ist weiterverwendet worden. Das hat sich evolutionär durchgesetzt. Das hat eben ganz einfach zum Beispiel die Arbeit von Personalchefs beträchtlich erleichtert. Diese Titel haben historisch eine bestimmte Funktion erfüllt. Eine bestimmte Funktion im Rahmen der Wissensarbeit. Sie sind auch historisch an einem bestimmten Punkt entstanden. Es war natürlich nicht von jeher bereits notwendig, Wissensträger speziell zu betiteln, sprich sie als Wissensträger auszuflaggen. Nochmal diesen sehr krassen, aber dafür vielleicht umso einleuchtenderen Sprung in landwirtschaftstreibende Gesellschaften hinein. Da dürfte es eben nicht notwendig sein, jemanden über bestimmtes hochqualifiziertes Ackerbauwissen verfügt, anders als durch seine Leistungen herauszustellen. Also der hat die Möglichkeit, viel zu produzieren. Der hat vielleicht dabei auch die Möglichkeit, dann etwas zu akkumulieren, was im Weiteren dann seine Tauschmöglichkeiten befördert. Aber der braucht nicht unbedingt ein Symbol, um seine Tätigkeiten besser zu bewerkstelligen. Im Rahmen der Wissensarbeit, wie sie dann eben im 16. und 17. Jahrhundert auch institutionalisiert wird, in den Universitäten institutionalisiert wird, wird es notwendig, Wissensträger eben auszuflaggen mit einem Titel. Und wenn Sie an die drei Doktorentitel denken, die eben zunächst in diesem Rahmen ausdifferenziert wurden, also der Doktor für Jura, der Doktor für Medizin und der Doktor für Theologie, dann dürfte klar sein, dass in diesem Zusammenhang das relevante Wissen, das relevante universitäre, akademische Wissen eines war, das im weitesten Sinn, zumindest in dem Raum, wo es gegolten hat oder wo es als relevant betrachtet wurde, überschaubar gewesen ist. Im europäischen Raum sind diejenigen Wissensstände, die da eben relevant gewesen sind, in diesem akademischen Rahmen relevant gewesen sind, mit diesem Doktortitel ausgeflaggt worden. Jetzt habe ich immer wieder und in verschiedenen Zusammenhängen auf die Spezialisierung und Differenzierung des Wissens oder ganz allgemein der Arbeit, der menschlichen Problemlösungstätigkeit hingewiesen und in dem Zusammenhang auch immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr sich das Wissen weit spezialisiert hat. Es dürfte also, und das ist uns ja allen bekannt, klar sein, dass diese Ausdifferenzierung von bestimmten Symbolen für Wissensstände an ihre historische Problematik gebunden gewesen ist und in ihr, das heißt im Hinblick auf die dabei bestehenden Probleme, ihre Funktion, ihre Lösungsfunktion ausgeübt hat. In der zunehmenden Differenzierung der Wissensstände könnte diese Lösungsfunktion auf der Strecke bleiben. Das ist ein Punkt, der meiner Meinung nach für die aktuelle Situation bedenkenswert ist. Wenn Sie zum Beispiel sich vor Augen führen, dass erstens mal heute nicht mehr nur europäische Universitäten zur Verfügung stehen, um Titel zu erwerben, dass innerhalb dieser europäischen Universitäten, aber auch der weltweit bestehenden oder existierenden Universitäten große Unterschiede bestehen, was jetzt die Qualität des Wissens, wie immer die zu bewerten ist, nicht? Aber was jetzt so die Relevanz des Wissens auch jetzt im wissenschaftlichen Umfeld und so betrifft, dann dürfte klar sein, dass diese Symbole, naja, unter Umständen ihrerseits bereits erklärungsbedürftig geworden sind. Also schon der Umstand, dass wir heute gewohnt sind, ich weiß nicht, die Universität dazu zu sagen, an der ein bestimmter Titel erworben wurde. Das macht einen großen Unterschied, ob das in Wien geschehen ist oder ich weiß nicht, also ich will jetzt keine Weltregion irgendwie da hintanstellen, aber es ist klar, dass, ich weiß nicht, ein Titel aus einer afrikanischen Universität wahrscheinlich nicht so große Jobchancen verschafft wie ein Titel von der Wiener Universität und schon gar nicht wie ein Titel, ich weiß nicht, MIT oder Stanford, Princeton, wie sie alle heißen, die großen Elite-Universitäten, nicht? Also heutzutage, oder wenn wir den amerikanischen Raum hernehmen, den US-amerikanischen Raum hernehmen, nicht? Also da ist sehr deutlich eine Differenzierung zu sehen, die, ich weiß nicht, die Titel oder die Studien auch in irgendwelchen kleineren Provinzuniversitäten fast wertlos werden lassen. Und die im Gegenzug die Titel von, was nicht, Harvard und Co. entsprechend aufwerten oder fast bis zu einer, naja, ihrerseits wieder problematisch werdenden Brauchbarkeit aufwerten. Aber dazu vielleicht ein bisschen später.
Ich hätte eine, ja, bitte. Frage. Und zwar, ist es nicht bereits so, dass bereits auch universitäre Titel irgendwie, wenn man im Blick auf neue Technologien spricht, dann teilweise wieder obsolet sind, weil auf der Universität, wenn ich mit neuen Technologien sprich, irgendwelche Internet-Sachen dann konstruiere oder
produziere,
dass man das dann auch nicht auf der Universität irgendwie so anlernen kann, sondern weil eben auch schon bereits die Möglichkeit besteht, weil eben die Universität nicht mehr in diesem Bereich, in diesem Sektor, die nicht mehr allein, dass die ganze Möglichkeit hat, sich da etwas zu produzieren, sondern man schon bereits auch aus Büchern etc. lernen kann, ist ja vielleicht im Hinblick auf die neuen Technologien, die universitären Titel ja schon obsolet, meiner Meinung nach.
Ganz richtig, ne? Das ist ein Punkt, auf den ich hinaus wollte. IT-Technologie, nicht? Also wir haben es alle erlebt, letzten Jahrzehnte ist ein großer Teil des tatsächlich relevanten Wissens, das sich allerdings erst dann im Nachhinein sehr oft als relevant oder sagen wir mal als monetär verwertbar herausgestellt hat, ein Großteil dieses Wissens ist eben eigentlich von Nicht-Akademikern kreiert worden oder generiert worden. Wenn Sie an die Internettechnologie denken. Natürlich, sehr viel ist auch im Rahmen von Universitäten entstanden, keine Frage, aber eine ganze Reihe von, also Beispiel wurde gerade im Zuge des Aufkommens des Internets immer wieder geklagt, dass eigentlich die Informatiker, die wirklich ein Universitätsstudium abgeschlossen haben, dann am Arbeitsmarkt bereits als zu alt empfunden worden sind, weil eben da 18-jährige, 19-jährige Computerfreaks viel schneller und auch viel flexibler im Hinblick auf diese Rasanz der Entwicklung ihre Leistungen angeboten haben.
Bitte? Aber wirklich ist es vor allem auch da, einfach, wenn sich diese jüngeren Leute halt einfach besser anpassen konnten, weil sie halt nicht in einem bestimmten System, wie sie das gelernt haben,
naja,
gewisse Sachen so und so anzugehen, sondern einfach eben, dass sie sozusagen sich selbst herausgeschaffen haben und dadurch auch eine ganz andere Sichtweise, einen ganz anderen Horizont mehr oder weniger.
Richtig.
Einen Wissenshorizont auch in der Hinsicht hatten.
Sicher zum Teil auch nicht. Also ich würde sagen, dass eine ganze Reihe von Aspekten im Spiel, die man sich genau anschauen müsste, zum Teil hat sicher damit zu tun, dass junge Leute jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen sind, den ganzen zusätzlichen Wissenskonvolut, der eben im Zuge eines Universitätsstudiums sinnvollerweise vermittelt werden soll, sich anzueignen. Also es geht ja hier auch nicht dezidiert um hochspezialisierte Ausbildung im Hinblick auf einzelne Wissensprobleme, sondern es geht gerade jetzt exemplarisch in den Geisteswissenschaften schon immer auch um Horizont. Und ich unterstelle mal auch den Naturwissenschaften, dass es dort zumindest mehr um Wissenshorizont geht, als jetzt beim Versuch, konkrete Probleme zu lösen. Nicht? Also, das heißt, Die jungen Programmierer haben sich ganz einfach um sehr viel Grundsatzwissen oder Grundlagenwissen, methodisches Wissen und all das, was so das Umfeld von Spezialwissen darstellt, einfach nicht kümmern brauchen. Die haben einen großen Teil dessen, was heute dann sehr oft unter dem schönen Titel Allgemeinbildung gehandhabt wird, einfach nicht verinnerlicht und haben sich wirklich gleich einmal auf das anstehende Problem gestürzt, während die Informatiker doch sehr grundsätzlich, was weiß ich, Mathematik lernen mussten, Logik lernen mussten und das Funktionieren von bestimmten Technologien und vielen mehr. Ne? In schnelllebigen Zeiten, auf das will ich hinaus, ist das unter Umständen vielleicht sogar hinderlich. Ne? Wie zumindest dieses eine Beispiel beleuchtet. Oder sagen wir mal, hinderlich im Hinblick auf den dann zu erzielenden Marktwert dieses Wissens.
Aber hat das mit der schnelllebigen Zeit zu tun, wie Sie das formulieren? Wo nicht eher doch, dass das Wissen ja auch jetzt häufig zu werden ist, die nicht mehr irgendwelche Bücher kaufen und das dann einfach nachlesen?
Ja, ja. Na, wie gesagt, ich habe ja darauf hingewiesen, ich glaube, da sind eine ganze Reihe von Aspekten im Spiel, die dafür sorgen, dass eben, wie Sie ganz richtig gesagt haben, akademisches Wissen, naja, seine Wertigkeit verliert. Zumindest im Vergleich zu, ich weiß nicht, wie das noch vor 50 Jahren der Fall gewesen ist. Wir erleben es ja auch auf Schritt und Tritt. Ein Titel ist zumindest in gewissen Kreisen dann oft einmal so irrelevant, dass man ihn gar nicht dazu sagen möchte. Also ich bewege mich gelegentlich in so Kreisen, wo ich mir dann denke, ich glaube, jetzt muss ich schon wieder Doktor. Also es ist, was soll's auch, nicht? Und auch im Hinblick jetzt auf die Differenzierung der Titel, das wollte ich vorher noch erwähnen, ne? Wir haben eben nicht mehr nur drei Doktoren, sondern sie haben, ich weiß gar nicht, wie viel heute an der Wiener Universität machbar sind, aber es gibt eine ganze Reihe von Titeln, die dann doch auch nur sehr ungenau wissen lassen, welche Art von Wissen da überhaupt dahinter steckt. Also der philosophische Titel, also philosophische Doktor, nicht, ist ja einer, der in einer ganzen Reihe von geisteswissenschaftlichen Fachgebieten erworben wird. Wer Musikwissenschaftler ist, ist auch ein Doktor Philosophicum. Und hat eigentlich mit Philosophie unter Umständen sehr wenig am Hut. Das heißt, der Personalchef, der einen Doktor Philosophicum anstellt oder ihn zumindest in Betracht zieht, müsste dann doch erst recht nachfragen, was denn da für ein Wissen im Speziellen dahinter steckt. Nicht? Und das ist ja dann auch oft der Fall, dass die Diplomarbeit oder die Informationen dazugelegt wird, dass man da mal signalisiert, ja, damit habe ich mich beschäftigt, damit nicht, ne? Und vieles mehr. Was die Sache natürlich noch prekärer macht, aber das brauchen wir nur am Rande erwähnen, ist die Kaufbarkeit von Titeln, zum Beispiel im Internet auch. Nicht? Also internationaler Handel mit Titeln, der es doch mittlerweile auch zu erschwinglichen Preisen möglich macht, sich ein Universitätsstudium zu ersparen. Nicht?
Da fahren wir reichlich später.
Hätte ich das gleich am Anfang der Vorlesung sagen sollen, naja, also bitte, wer weiß es heute nicht, nicht. Das ist genau der Punkt. Weil wir so genau wissen, dass da eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten im Spiel sind, bei denjenigen Symbolen, die einst sehr funktionell Wissensstände signalisiert haben, ist halt sowas wie ein Oszillieren zwischen Wissen und Nichtwissen angesagt. Ein strategisch oder ein sehr kluger Umgang mit Nichtwissen. Das habe ich das letzte Mal schon herausgestellt. Es ist auch im Hinblick auf eine Berufskarriere oder auf einen Lebensentwurf durchaus sinnvoll geworden, zu hinterfragen, ob denn ein Universitätsstudium wirklich einselig machende Vermittler für Wissen darstellen kann. Also wenn ich in meinem Leben andere Pläne habe, als Wissenschaftler zu werden oder ähnliches, dann könnte es unter Umständen auch angesagt sein, sich auf andere Wissensvermittlungsarten einzulassen oder sich danach umzuschauen. Aber das soll sie jetzt alle, soll sie nicht da aus der Vorlesung vertreiben. Jedenfalls, worum es mir geht, Wissen wird mit Hilfe von etwas symbolisiert, was eigentlich mit Nichtwissen umgeht. Symbole zum Beispiel. Nicht? Symbole sind so klassische Generalisierungen, die für etwas stehen, was sie aber eben nicht hier und jetzt abpräsentieren, sprich ins Spiel holen. In dem Moment, wo ich meinen Doktortitel auf den Tisch lege und sage, bitte Doktor, dann wird grosso modo angenommen, dass Wissen im Spiel ist, das ich aber jetzt nicht hier Länge mal Breite ausbreiten muss. Also ich bin nicht gezwungen, jetzt all das zu replizieren, was ich im Zuge meines Studiums an Wissen gelernt habe. Ganz einfach, weil in dem Moment Doktor im Vordergrund steht. Solche Generalisierungen sind das Um und Auf des Umgangs mit Wissen, aber sie haben natürlich in ihren jeweiligen Formen, die sie historisch annehmen, auch immer nur begrenzte Funktionen. Das heißt, sie verlieren ihre Funktionalität mit der Zeit. Ganz einfach deswegen, und das ist ein entscheidender Punkt, weil sie diejenige Wissensarbeit, die mit ihnen gewährleistet wird, ermöglichen. Das heißt, historisch ist diejenige universitäre Wissensarbeit, die wissenschaftliche Wissensarbeit, zu einem sehr großen Teil, nicht alleine natürlich, aber doch zu einem gewissen Teil, durch das Operieren mit Titeln, mit Wissenschaftlern ermöglicht worden. Es war einfach einfach. Es hat Zeit generiert, wenn man bestimmte Wissensstände signalisieren konnte, wenn man die voraussetzen konnte, weil jemand einen Titel getragen hat. Dadurch ist die Wissensarbeit ermöglicht worden. Natürlich durch eine ganze Reihe von sonstigen Faktoren auch. Also der Umstand, dass es Universitäten gibt, der Umstand, dass Bildung in unserer Kultur geschätzt wird, dass es als gut angesehen wird, das anzustreben ist und vieles mehr. Das sind alles so eigentlich in der Praxis unhinterfragte Prämissen der Wissensarbeit, die als solche auch latent bleiben können, solange das Ganze funktioniert. Das heißt, solange die Wissensarbeit weitergetrieben werden kann. Da allerdings, wenn die Wissensarbeit weitergeführt werden kann, dieses Wissen dazu neigt, sich zu spezialisieren, sprich die Wissensarbeit dazu neigt, sich zu differenzieren, wird auch die Aufgabe für diese Generalisierungen anspruchsvoller. Das heißt, Titel müssen, das ist jetzt einmal so eine dahingesagte Behauptung, heute mehr leisten, als sie das in relativ undifferenzierten, bitte immer relativ undifferenzierten Wissensgegebenheiten getan haben. Und um das zu beleuchten, mache ich jetzt wieder den Sprung zurück zum Geld, das ich das letzte Mal thematisiert habe. Sie sehen, es geht um diese Zusammenhänge, nicht um die Phänomene selbst, deswegen nehme ich mir die Freiheit heraus, da ein bisschen zu springen zwischen den Themengebieten. Geld ist historisch, das habe ich das letzte Mal betont, zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden, nämlich zu jenem Zeitpunkt, als die mit Geld zu tauschenden Leistungen und Produkte ein Ausmaß angenommen haben, einen Differenzierungsgrad angenommen haben, an dem die Einigung auf die Rahmenbedingungen des Tausches anspruchsvoller geworden ist, das heißt mehr Wert, mehr Kosten verursacht hat, als durch den Tausch selbst hereingebracht werden konnten. Das heißt, das Aushandeln der Tauschbedingungen, das sich darauf einigen, wie viel das eine wert ist und wie viel das andere wert ist, hat mehr Kosten verursacht, als ich im Tausch selbst dann hereinbringen konnte, im unmittelbaren Tausch der Naturalien. Leistungen gegeneinander. Ich habe sowas wie ein Medium gebraucht, das dazwischen geschalten wurde, das Geld. Das Geld, von dem dann alle gewusst haben, dass es etwas wert ist, auch relativ was es wert ist, hat es ermöglicht, Produkte zu tauschen, von denen im Einzelnen nicht jeder wissen konnte, was es denn wert ist. Also wo man im Einzelnen nicht gesehen, also sozusagen, wenn nicht der Geldwert draufgestanden ist, der Preis draufgestanden ist, im Einzelnen nicht gesehen hat, welche Leistungen dahinter stecken, welche Aufwendungen dahinter stecken. Genau das war der historische Sinn des Geldes. Ein symbolisch generalisiertes Interaktionsmittel wurde das Geld diesbezüglich genannt. Symbolisch generalisiertes Interaktionsmedium. Es wurde gelegentlich dann auch Exchange-Medium dazu gesagt und es wurde in weiterer Interpretation auch Kommunikationsmedium dazu gesagt. Also symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, ganz einfach deswegen, weil man dazu übergegangen ist, all diese Interaktionen, all diese gesellschaftlichen Interaktionen als Kommunikationen zu fassen. Es wird kommuniziert, dass ich das Produkt will, dass ich diese Leistung will und dass ich bereit bin, die und die Leistung dafür als Gegenwert zu geben. Aber das braucht uns jetzt im Detail hier nicht zu interessieren. Symbolisch generalisiert heißt wieder nichts anderes, als dass es eben generell gilt, auf sehr viele oder sehr viele konkrete Einzeltauschleistungen übergreifend. Und auch sehr viele Produktwerte übergreifend. Es steht, Geld steht niemals für, oder eine spezifische Geldsumme steht nie für ein bestimmtes Produkt, sondern eben für alle Produkte, die einen vergleichbaren Wert haben. Insofern generalisieren die 10 Euro all jene Produkte und Leistungen, die man eben für 10 Euro kaufen kann. Und ist ein Symbol, weil es im Prinzip selbst nichts ist.
Der materielle Wert des Geldes ist.
Richtig, genau, ein paar Cent, wenn man, ich weiß nicht, der Notendruck wäre, aber je mehr, das kennt man ja nicht, also je mehr man druckt, desto billiger wird es. Also das heißt, auch hinter dem Geld steckt Nichtwissen, beziehungsweise eine strategisch immer wieder bediente, sprich gesicherte Balance von Wissen und Nichtwissen. Wie ich das letzte Mal im Hinblick auf das Hüsteln des amerikanischen Notenbankpräsidenten angedeutet habe. Also wenn der hustet an der falschen Stelle seiner Presseerklärung, dann müssen weltweit Tausende von Finanzexperten antreten, um die Geldwerte wieder zu stabilisieren. Worauf ich hinaus will heute, ist der Umstand, dass eben dieses Geld eine historische Funktion gehabt hat und tatsächlich Jahrhunderte hinweg unsere Arbeit im weitesten Sinn des Wortes, auch die Wissensarbeit natürlich, getragen hat, ermöglicht hat. Wir sind mit Geld sehr schön zu Rande gekommen. Geld hat all die Tauschnotwendigkeiten, die in unserer Gesellschaft bestanden haben oder noch bestehen, getragen und hat damit das Weiterarbeiten ermöglicht. Es ermöglicht, dass eine ganze Reihe Problemlösungsversuchen in unserer Gesellschaft durchgeführt werden konnten. Und im Zuge dessen haben sich diese Problemlösungsversuche, wie ich ja das am Eingang dieser Lehrveranstaltung ausführlich dargestellt habe, weiter spezialisiert. Die Arbeit hat sich weiter differenziert, die Produkte, die dabei generiert worden sind, haben sich weiter differenziert und die entsprechenden Leistungen auch. Dass unsere Gesellschaft eben heute sowas wie eine Freizeitgesellschaft geworden ist, dass sie sich in ihrer Freizeit mit, ich weiß nicht, waghalsigen Dingen wie Drachenfliegen, Bergsteigen, aber auch Fußballspielen oder sonst was beschäftigen kann, ist eine Folge der Problemlösungstätigkeiten in der Epoche zuvor, die so ganz allgemein jetzt sehr pauschalierend natürlich als Industriearbeitsgesellschaft oder Erwerbsarbeitsgesellschaft bezeichnet wird, nicht? Oder Gesellschaftsepoche bezeichnet wird. Das heißt, die, sagen wir mal, von 1945 bis 1990, das ist jetzt wirklich sehr, sehr über den Daumen gepeilt, aber doch irgendwie so in den Raum gestellte Erwerbsarbeitsgesellschaft, also diejenige, wo eben sich so Dinge etablieren haben können, wie, Vorstellungen von einem Normalbeschäftigungsverhältnis, von einer Vollzeittätigkeit, von einem geregelten lebenslangen Berufsleben, das heißt einem, wo man eben ein Jahr lang 40 Stunden Wochen versieht und dann 5 Wochen auf Urlaub geht und irgendwann einmal in Pension geht und all das, ist im Prinzip von der Funktionalität, nicht nur selbstverständlich, aber unter anderem eben von solchen Tauschmedien wie dem Geld getragen worden. Diese Erwerbsarbeitsgesellschaft hat als solche den Grundstein gelegt oder die Basis dafür gebildet, dass sich eine ganze Reihe von Problemlösungsversuchen für die moderne Gesellschaft als ebenso relevant herausbilden konnten. Nämlich zum Beispiel diejenigen Problemlösungsversuche, die wir heute im Rahmen dessen unternehmen, was wir als Freizeit bezeichnen. Schon das zeigt sehr deutlich, dass wir noch gewohnt sind, in diesen Kategorien zu denken. Wir differenzieren sehr zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit. Und niemand außer mir würde auf die Idee kommen, das, was da in der Freizeit getan wird, als Arbeit zu bezeichnen. Aber im Hinblick darauf, dass es auch dabei natürlich um gesellschaftliche Problemlösungsversuche geht im weitesten Sinn, besteht meiner Meinung nach schon eine gewisse Berechtigung, auch dazu Arbeit zu sagen, ganz besonders dann, wenn man sich vor Augen hält, dass viele von uns in ihrer Freizeit wesentlich mühevollere Tätigkeiten tun, als eben klassisch in der Erwerbsarbeit getan wird. Also Bergsteigen oder sonstiges Radfahren, was auch immer, ist unter Umständen wesentlich, zumindest körperlich wesentlich anstrengender als das, was Philosophen hier im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit tun. Nichtsdestotrotz, die Entwicklung ist sozusagen dadurch bedingt gewesen, dass diejenigen Problemlösungstätigkeiten, die in der Epoche zuvor angestanden sind, erfolgreich gelöst werden konnten. Und weil die erfolgreich gelöst werden konnten, hat sich eben die Arbeit weiter differenziert und hat mittlerweile, und das ist jetzt so die provokante These, unter Umständen auch schon Problemlösungsversuche hervorgebracht oder Problemlösungstätigkeiten hervorgebracht, die auch dem spezialisierten Tauschmedium Geld Schwierigkeiten bereiten. Zumindest dem symbolisch generalisierten Tauschmedium Geldlohn, was ja auch im Prinzip nichts anderes ist. Nicht? Wir wissen, Freizeittätigkeiten, aber ganze Reihe von anderen Tätigkeiten können heute nicht mehr so ohne weiteres, zumindest wirtschaftlich sinnvoll, ökonomisch im Sinne des herkömmlichen Wirtschaftsverständnisses sinnvoll, ökonomisch sinnvoll entlohnt werden. Ich weiß nicht, Haushaltsarbeiten zum Beispiel, Pflegearbeiten, Erziehungsarbeiten und vieles mehr. Also es ist da ganz einfach aufgrund dessen, dass die Arbeit mit Hilfe solcher Tauschmedien in der Epoche zuvor recht gut funktioniert hat und auch heute natürlich in einem gewissen Bereich noch recht gut funktioniert, zu einer Weiterentwicklung gekommen, eben dafür sorgt, dass es heute vielleicht zu hapern beginnt, nicht mehr so gut funktioniert. Was die Gesellschaft braucht, ist unter Umständen ein neues Tauschmedium. Eines, und das ist das Entscheidende, dass genauso, das ist jetzt sozusagen die Krux der Ausführung, dass genauso geschickt mit Wissen und Nichtwissen operiert, wie das Geld das tut. Das heißt, wenn wir uns überlegen wollen, wie die Gesellschaft, wie die moderne Gesellschaft mit ihrer Arbeitsmarktproblematik umgeht, dann sollten wir etwas ins Auge fassen, das mindestens so listig wie das Geld operiert. Nämlich sehr strategisch und klug eine Balance, eine vielleicht auch flexible Balance zwischen Wissen und Nichtwissen ins Spiel bringt. Eine kurze Anmerkung dazu noch. Es dürfte klar sein, dass wenn Sie sich ein Unternehmen vor Augen führen, irgendein Industriebetrieb oder so etwas, der, ich weiß nicht, 200 Mitarbeiter beschäftigt, dass unter diesen 200 unter den 200 Mitarbeitern jeweils gewisse Menge unter eine Lohnkategorie zusammengefasst wird. Ne? Also es ist für die Verwaltung dieses Betriebs sinnvoll, ich weiß nicht, diejenigen, die in Halle A zum Beispiel tätig sind, unter die Lohnkategorie A zu fassen, sprich, die kriegen alle einheitlich 1500 Euro. In Halle B wird etwas, weiß nicht, weniger Anspruchsvolles gemacht und die bekommen alle 1200 Euro Hausnummer. Was auch immer, es dürfte klar. Bitte?
Aber es hat sich doch bewiesen, dass das nicht immer sinnvoll ist.
Ja, ja. Nein, ich komme gleich darauf zurück. Also lassen mich nur den Gedanken ausführen. Es ist nur ein sehr grobes Beispiel wieder mal. Es dürfte klar sein, dass eben in Halle A, sagen wir mal, vielleicht 50 Leute arbeiten, von denen manche jünger sind, manche älter, manche talentierter, manche weniger talentiert für die jeweilige Arbeit, manche vielleicht am Vortag schlecht geschlafen haben, manche vielleicht ein bisschen kränker sind oder sich gerade unwohl fühlen, manche motiviert sind, manche nicht motiviert sind. Das heißt, dass in der Realität in Halle A sehr unterschiedlich gearbeitet wird. Allerdings, oder sagen wir so, der Unternehmer, der für diese Leistungen bezahlt, würde natürlich auch ganz gern diese Unterschiede berücksichtigen. Das heißt, das könnte durchaus reizvoll für ihn sein, festzustellen, aha, da ist jemand, der arbeitet schon wieder zu langsam oder ist heute schon wieder, hat schon wieder einen Kater, weil er am Vortag gefeiert hat oder ähnliches. Nicht? Oder hier ist jemand, der besonders gute Ideen beständig einbringt und den möchte ich besonders entlohnen und vieles mehr. Die Notwendigkeit, die Entlohnung nach tatsächlich erbrachter Leistung zu bewerkstelligen, zieht allerdings die Notwendigkeit der Kontrolle nach sich. Das heißt, ein Unternehmer, der so entlohnen möchte, wird nicht anders können, als hinter jedem einzelnen Arbeiter, hinter jede Arbeiterin einen Kontrolleur zu setzen, eine Kontrolleurin zu setzen, die Minuten genau mitschreibt, ob der jetzt konzentriert arbeitet, ob der vielleicht sogar etwas Kreatives einbringt, was der Firma nützt oder nicht, oder ob der, weiß nicht, schon zu alt ist und in der Regel seine Leistung nicht erbringt und vieles mehr. Nicht? Wenn dieser Unternehmer diesen Kontrolleur oder diese Kontrolleurin ebenso gezielt, sprich minutengenau entlohnen will, muss er auch hinter diesen Kontrolleur einen Kontrolleur setzen, nicht? Was sehr schnell eine Ratio ins Spiel bringt, die die Kontrolleure mehr werden lässt, sehr schnell mehr als die eigentlich produktive Belegschaft des Unternehmens. Also es dürfte klar sein, dass kein Unternehmer, auch wenn er gern wollte oder auch wenn gewisse Dinge dafür sprechen, so entlohnen kann. Er kann nur unter Einsatz von Nichtwissen entlohnen. Er kann nur entlohnen, wenn er nicht so genau weiß, was die Einzelnen Minute für Minute an ihrem Arbeitsplatz tatsächlich tun.
Aber